Eis der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM.
Dieses Adlershof, wie nerdig ist das eigentlich? Wie sehen die Wissenschaftler von heute aus? Wo kommen die denn her? Und haben die jemals was anderes gemacht, als in ihren Laboren und Dunkelkammern Flüssigkeiten in dampfenden Gläsern zu beobachten? Sind wir ehrlich, das Bild eines durchschnittlichen Wissenschaftlers sieht in den Köpfen der meisten von uns immer noch recht alt, weißhaarig, tollpatschig und auch komplett männlich aus. Und unter Umständen stimmt das vielleicht auch, aber nicht in Adlershof. Aber das wisst ihr ja schon aus den letzten Folgen. Heute stellen wir euch drei Leute vor, die aus der Wirtschaft kommen, dort überaus erfolgreich waren und in Adlershof Forschungs-Startups hochgezogen haben, die es in sich haben. Alle drei, ganz weit weg vom Klischeebild des Wissenschaftlers. Und die belegen, dass Berlin Menschen und Unternehmen anziehen kann, die in der Global League mitspielen können. Willkommen bei Weiß der Adler mit Danilo Höpfner. Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass ihr die Dating-Plattformen eDarling oder die Nachbarschaftsseite nebenan.de nicht kennt. Heute macht der Gründer beider Plattformen was ganz anderes. Und was, das erklärt er uns jetzt.
Ja, ich bin Christian Vollmann, der kaufmännische Gründer von C1 und kümmere mich hier um den Firmenaufbau, die kaufmännische Seite des Ganzen. C1 erfindet ja gerade die Methanolproduktion von Grund auf neu mit dem Ziel, das weltweit günstige grüne Methanol herzustellen. Das ist so die große Aufgabe, die wir uns gesetzt haben.
Christian, wir wollen über Methanol sprechen. Das klingt ja erstmal nicht nach einem großen Bringer für die Zukunft, denn aktuell wird Methanol über Erdgas und Kohle hergestellt, also jenen Energiequellen, von denen wir ja eigentlich weg wollen, weg müssen. Ihr wollt das jetzt revolutionieren. Wie und womit?
Genau, also das Tolle ist, dass Methanol eine Basischemikalie ist, aus der man ganz viel machen kann. Ja, das hat der Chemie-Nobelpreisträger George Ohler so schön in seinem Buch Beyond Oil and Gas formuliert. Mit grünem Methanol könnten wir uns theoretisch komplett unabhängig von Öl, Gas und Kohle machen. Sowohl auf der Treibstoffseite, also auf der Energieträgerseite, als auch auf der stofflichen Seite, dort, wo wir quasi Eingangsstoffe in die kohlenstoffbasierte Chemieproduktion brauchen, um eben Klebstoffe, Dämmstoffe, Lacke, Farben, Plastik und so weiter zu produzieren. Und das alles kannst du auch mit grünem, also nicht fossilem Methanol machen. Und das ist eigentlich die große Vision dahinter. Wie wir das machen? Wir erhöhen die Innovationsgeschwindigkeit in der Chemie, indem wir chemische Reaktionen am Computer simulieren. Das ist so ein bisschen unser Competitive Advantage. Ja, das können wir sehr, sehr gut. Da ist mein Mitgründer, der Marek, macht das seit 15 Jahren hier in Berlin-Adlershof. Und damit können wir das Risiko reduzieren, dass wir die technologischen Schritte, die du für so etwas durchlaufen musst, dass wir die übereinander schieben können, parallel betreiben können und nicht einer nach dem anderen. Und dadurch wollen wir die Zeit quasi dritteln, ne? Von 15 auf 5 Jahre eine neue Katalyse in den Markt einzuführen.
Ihr wollt ja grünes Methanol herstellen und das günstig. Da legt ihr ja den Fokus drauf. Kann man das mal beziffern, was das heißt, was günstig meint? Geht es da um den Herstellungspreis, den Einkaufspreis oder sind da auch die gesamtgesellschaftlichen Umweltkosten mit eingerechnet? Also was ist günstiges grünes Methanol?
Ja, es muss deswegen günstig sein, weil wir konkurrieren ja mit Öl, Gas und Kohle. Und Öl, Gas und Kohle ist leider extrem subventioniert. Also der IMF, der International Monetary Fund, hat ausgerechnet, dass weltweit jedes Jahr 7 Billiarden Dollar in Öl, Gas und Kohle an Subventionen fließen. Ja? Und das heißt, es ist kein Level Playing Field wir müssen quasi, es muss günstig sein, wenn das eine Alternative sein soll zu dem, was wir heute machen. Ja? Wie machen wir das günstiger? Indem wir eben die Herstellungskosten reduzieren. Und indem wir die Produktion so neu erfinden, dass sie viel besser funktioniert mit grünen Eingangsstoffen. Weil unsere Erfindung, ist eine neue Katalyse, eine effizientere Katalyse, macht Methanol nicht per se grün, sondern erst indem man grüne Eingangsstoffe verwendet, wird das grün, das Methanol. Und unsere Technologie ist einmal effizienter, dadurch sinken die Kosten, und zum anderen eben besser geeignet, um mit erneuerbaren Eingangsstoffen, wie zum Beispiel überschüssiger Biomasse, oder eben CO2 und grünem Wasserstoff als Eingangsstoff zu arbeiten.
Im letzten Jahr, da habt ihr einen Reaktor für grünes Methanol vorgestellt. Beim Begriff Reaktor, da zuckt man ja erstmal zusammen. Welchen Reaktor habt ihr denn da in Berlin hingebaut?
Genau, also beim Wort Reaktor muss man eigentlich nicht zusammenzucken. Es bedeutet einfach nur, dass da etwas miteinander reagiert. Ja? Ich weiß, dass viele Leute erstmal an Kernkraft denken. Das ist bei uns nicht der Fall. Ja? Bei uns ist das ein Chemiereaktor. Wir haben den Prozess, wie gesagt, neu erfunden. Wir arbeiten in einem flüssigen Reaktor. Das heißt, da ist ein Lösungsmittel drin, in dem unser Katalysator gelöst ist. Und dann lösen wir das Gas, das den Eingangsstoff darstellt, auch in dieser Flüssigkeit. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile zum etablierten Verfahren, Methanol herzustellen. Da reagiert dieser Eingangsstoff, das Gas, nämlich an der Oberfläche eines festen Katalysators. Das ist quasi eine zweidimensionale Oberflächenreaktion. Die ist dann eben auch nur zweidimensional skalierbar und sehr schwer zu kühlen. Und wir gehen eben in einen Flüssigreaktor, können dadurch dieses flüssige Volumen dreidimensional skalieren und auch viel einfacher kühlen. Und das zudem können wir auch die Bedingungen, die da herrschen müssen, viel milder gestalten. Wir brauchen also viel weniger Temperatur und viel geringeren Druck. Und das spart natürlich auch sehr, sehr viele Kosten und Komplexität. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Vorteilen. Und das haben wir jetzt hier im Februar haben wir das hier in Berlin Adlershof in unserem C1-Alpha-Reaktor auch bewiesen, dass das funktioniert. Wir haben den also für 20 Tage am Stück kontinuierlich vollautomatisiert durchlaufen lassen und haben damit auch unsere Vorhersagen aus dieser Computersimulation, die wir vorher gemacht hatten, bestätigt. Ja, das heißt, es war ein großer Meilenstein für uns und wir sind jetzt sehr zuversichtlich, dass wir im Chemiepark in Leuna, in unserem Leuna 100 Pilotprojekt, das Ganze auf die nächste Stufe heben.
Dort seid ihr am Großprojekt Leuna 100 beteiligt. Wer mal nachschauen möchte, ist ganz interessant zu sehen auf der Website leuna100.de. Was passiert dort gerade?
Genau, da erfinden wir genau 100 Jahre, nachdem Methanol dort zum ersten Mal industriell produziert worden ist, also am gleichen Ort 100 Jahre später, wie gesagt, die Herstellung komplett neu mit unserem neuen Verfahren. Das ist eben wichtig zu verstehen, das ist eine fundamental andere Chemie. Das heißt, das ist wirklich ein disruptiv neues Verfahren, ist keine inkrementelle Verbesserung des bestehenden Prozesses, sondern wir erfinden das komplett neu, heben das auf eine neue Technologiekurve. Und Leuna ist an zwei Stellen besonders. Zum einen verwenden wir dort eben industriell verfügbare Komponenten. Das heißt, wenn das dort funktioniert mit diesen verfügbaren Komponenten, kann man das sehr schön hochskalieren, weil man einfach von allen Komponenten, gibt es dann einfach 1, 2, 3, 4 Größenordnungen größer zu kaufen. Das heißt, das ist wäre sehr gut für die Skalierbarkeit. Und zum anderen arbeiten wir dort zum ersten Mal mit unter Realbedingungen mit echten Feeds, also mit echten Eingangsstoffen aus der echten Welt. Ja, also hier in Berlin-Adlershof, das ist ein Forschungsreaktor, da arbeiten wir unter Laborbedingungen mit Flaschengasen. Dort in Leuna arbeiten wir dann unter Realbedingungen mit den echten Eingangsstoffen und auch mit den Verunreinigungen, die zum Beispiel enthalten, mit denen wir dann klarkommen müssen. Das heißt, das ist nochmal ein zusätzlicher Test für uns und wir wollen dort jetzt im Mai, spätestens Juni, zum ersten Mal homogen unter Echtbedingungen Methanol katalysieren. Das wäre ein sehr großer weiterer Meilenstein für uns. Danach kommt dann quasi die Skalierung. Ja, danach kommt dann die sogenannte First-of-a-Kind kommerzielle Demonstrationsanlage, also die erste ihrer Art. Und da geht es dann darum, das Ganze nochmal Faktor 100 größer zu bauen, ja, Richtung Skalierbarkeit, weil am Ende des Tages, wie gesagt, wenn wir uns unabhängig von Öl, Gas und Kohle machen wollen, da die große Vision dahinter, dann reden wir natürlich von gigantomanischen Mengen, die produziert werden.
Ihr setzt ja vor allem auf grünes Methanol als Alternative zum Diesel, vor allem in der Schifffahrt. Warum dort? Warum seht ihr dort besonders großes Potenzial?
Ja, also der große Vorteil in der Schifffahrt ist, dass es eben einfach direkt verbrannt werden kann im Schiff. Die Umrüstungskosten sind nicht sehr hoch, die Technologie ist bewiesen und funktioniert. Und diese Methanolmotoren können eben beides verbrennen. Die können sowohl grünes Methanol verbrennen, als auch herkömmlichen Schiffsdiesel, was einfach das Risiko der Umstellung für die Reedereien natürlich enorm reduziert. Weil, du musst dir vorstellen, wenn du so ein, also das ist zum Beispiel bei grünem Ammoniak, ist auch so ein Stoff, der im Gespräch ist als Alternative in der Schifffahrt. Da ist aber das große Problem, diese Ammoniakmotoren können dann wirklich nur grünen Ammoniak verbrennen und sonst nichts. Und das bedeutet, wenn du in die Welt rausfährst und am Zielhafen ist der noch nicht verfügbar, dann bist du gestrandet, ja, dann kommst du nicht zurück. Und das heißt also, das Henne-Ei-Problem ist natürlich ein viel, viel größeres. Bei Methanol ist das eben nicht der Fall. Diese Motoren können beides.
Ihr zählt ja als kleines innovatives Start-up-Unternehmen, aber gilt das denn auch jetzt, wo sich der Reedereikonzern Maersk über seinen Wagniskapitalarm an eurem Unternehmen beteiligt hat?
Ja, also nur weil sich Maersk Growth bei uns beteiligt hat, heißt das noch nicht, dass wir jetzt Konzern sind. Wir sind aktuell 25 Mitarbeiter, stellen jetzt gerade noch Leute ein. Also wir sind auf der Suche nach Chemikerinnen und Chemikern, Chemieingenieurinnen und Chemieingenieuren. Wir suchen Modellierer für die digitalen Zwillinge unserer Anlage. Also gerne auch mal auf www.carbon.one vorbeigucken. Da haben wir unsere offenen Stellen ausgeschrieben.
Wie weit sind wir denn eigentlich noch entfernt vom grünen Autofahren, von grünen Kreuzschifffahrten, von grünen Flugreisen? Ab wann können wir das mit gutem Gewissen tun? Mit jedem Auto, Schiff, Flugzeug?
Also ich will ganz wichtig zu sagen, ne, wovor ich immer warne, es gibt nicht die eine Silver Bullet, die all unsere Probleme in der Energiewende löst. Ja, das ist jeder, der sagt, es ist grüner Wasserstoff, die Lösung für alles, grüner Ammoniak, grünes Methanol. Da warne ich immer ganz klar davor. Es wird ein Mix, ja, ist ganz wichtig. All diese Dinge haben ihre Anwendungsberechtigung. Zum Beispiel, wie gesagt, wenn du die kohlenstoffbasierte Chemieproduktion defossilisieren willst, dann brauchst du eben einen Kohlenstoffträger, der grün ist. Ja, da ist grünes Methanol sehr, sehr vielversprechend. Ja, wenn du jetzt aber zum Beispiel die Düngemittelherstellung defossilisieren willst, ja, dann das ist nicht kohlenstoffbasiert, das ist stickstoffbasiert. Ja, das heißt, da bringt dir grünes Methanol gar nichts. Ja, da brauchst du eben dann grünen Ammoniak. Ja, in der Industrie, Stahl, Glas und solche Sachen, da geht es um extrem große, extrem viel Hitze etc. Da ist es dann grüner Wasserstoff. Ja. Bei Autos, Achtung, ja, wir sind nicht die Verfechter von grünem Methanol fürs Autofahren, sondern in Europa, Pkw, ist Elektrifizierung ganz klar die Route, weil ein Elektromotor nun mal viermal so einen Wirkungsgrad hat als ein Verbrenner. Ja. Das heißt, alles, was wir elektrifizieren können, sollten wir auch elektrifizieren, weil es einen viel höheren Wirkungsgrad hat. Ja? Und wir haben die Menge an erneuerbaren Strom, die wir auf absehbare Zeit zur Verfügung haben, ist begrenzt. Das ist der große Bottleneck. Ja? Das heißt, E-Fuels, ne? Also quasi alternative Kraftstoffe, werden auf absehbare Zeit relativ teuer bleiben. Das heißt, die sollten wir wirklich da einsetzen, wo wir nicht elektrifizieren können. Zum Beispiel in der Langstreckenluftfahrt, da geht das einfach nicht, und auch in der Schifffahrt. Ja, du kriegst ein Containerschiff einfach nicht bewegt mit einem Akku und einem Elektromotor von Deutschland nach China. Ja, das funktioniert schlichtweg nicht. Das heißt, dort kommen dann E-Fuels ins Spiel, und welches der Option die richtige ist, hängt immer von den Umständen ab. Ja, das heißt, leider die Antwort, es ist ein dickes Brett, und wir sind noch relativ am Anfang. Es ist machbar, aber der Weg ist schon noch weit.
Christian Vollmann, man kennt dich eigentlich als erfolgreichen Gründer und Unternehmer der Digitalbranche. Nebenan der e-Darling, zwei Beispiele zwischen Dating-Plattformen und grünem Methanol. Wo ist da die Brücke?
Ja, die Brücke ist die, dass ich mich nach e-Darling ich erfinde mich eigentlich alle paar Jahre mal neu. Ja, nach e-Darling war die Neuerfindung zu sagen, ich definiere mich als Impact-Unternehmer. Mir geht es eben nicht mehr nur darum, Geld zu verdienen, sondern wirklich um die positive Wirkung dessen, was ich gründe und mache. Neben an.de war dann die erste Schlussfolgerung daraus, zu sagen, ich will was tun für den sozialen Zusammenhalt in diesem Land. Und als ich bei nebenan raus bin, war das unter anderem deswegen, weil mich eben dieser neue Kurs Energiewende, Klimawandel sehr stark gerufen hat, auch inspiriert und ein bisschen getrieben durch meine Kinder, die mich da in die Richtung immer mehr hinterfragt haben, warum ich eigentlich nicht daran arbeite und mich dort einbringe. Und vor circa 3 Jahren war das dann der Fall, dass ich das beschlossen habe, das zu tun. Und das heißt, die Wirkung hat mich, ne, ich hat mich zu dem Thema gebracht, habe dann am Anfang auch sehr schnell gemerkt, dass ich da als Digitalunternehmer gar nicht so viel beitragen kann und habe dann eben beschlossen, mich umzusehen nach einem wissenschaftlichen Team, das eben eine Innovation in den Händen hält, die extrem großes Klimapotenzial hat, und dann dort reinzugehen als kaufmännischer Counterpart, der mithelfen kann, die zu vermarkten, zu kommerzialisieren und zu skalieren, weil das ist das, was den Wissenschaftlern oft eben nicht ganz so leicht fällt. Ja? Ist auch normal, jeder Mensch kann unterschiedliche Sachen gut und die Kombination macht es dann. Ja? Und wie gesagt, hier Industrie plus Wissenschaft plus Startup ist, glaube ich, eine gute Kombination.
Christian Vollmann war das, Vorstand und CEO der Firma Carbon One. Es soll ja Zeiten gegeben haben, da hat man einen Beruf gelernt und dann bis zum Ende seines Lebens diesen ausgeführt. Und inzwischen ist das eher selten geworden. Und in Adlershof findet ihr jede Menge Beispiele, wie es anders geht. Heute, wie man als Grafikerin plötzlich ein Team von 10 Chemikerinnen leitet.
Und du so? Das Weiß der Adler Jobinterview.
Ja, hi, also ich bin Penelope, ich bin 35 Jahre alt und bin gelernte Grafikdesignerin und bin dann in meinem Master reingerutscht in BWL und Projektmanagement. Und jetzt sitze ich hier und arbeite für eine Entwicklungs- und Produktionsfirma für Naturkosmetik und Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe das aufgebaut, weil mein Vater auf die Idee kam, Kosmetik zu entwickeln. Er kam in meinem Master zu mir und hat gesagt, ob ich nicht mit ihm etwas helfen könnte. Und habe dann gesagt, okay, warum nicht? Weil er kommt aus dem chemischen Bereich, analytischen Bereich, wie meine Mutter. Also ich habe noch eine Mutterfirma sozusagen. Und da sind die beiden die Geschäftsführer und Inhaber. Und da hat er sich irgendwann vorgestellt, weil er im Urwald war, dass die Natur so viele Möglichkeiten gibt, wo man dann auch Kosmetik daraus machen kann. Und dann kamen wir dazu und haben das begonnen. Und ich sollte eigentlich nur nebenbei dabei sein und ein bisschen Grafik machen, ein bisschen das managen. Und ja, jetzt auf einmal bin ich die alleinige Inhaberin und auch die Geschäftsführerin der Firma. So geht's. Besonders viel Spaß macht es, neue Rohstoffe kennenzulernen, die wir dann in die Produkte einpflegen und wir uns im Team austauschen, was wir Neues, Innovatives, neue Creme entwickeln können, weil wir kennen alle, es gibt so viele Cremes auf dem Markt, aber es gibt so viele interessante und innovative Rohstoffe, die einfach auch im Naturbereich so einen Effekt geben.
Aus der Wirtschaft in die Adlershofer Forschung. Auch unser nächster Gast kommt aus einer völlig anderen Branche. Wenn ihr die Verkaufsbörse für gebrauchte Elektronik Rebuy Recommerce kennt, dann lernt ihr jetzt auch dessen Gründer kennen. Ging es bei der Plattform einst um den positiven Nebeneffekt der Müllvermeidung, geht es heute bei ihm um, naja, ohne allzu fett aufzutragen, um das, was fast ganz Adlershof macht, den Planeten retten.
Ich bin Tim Fronzek, bin 43 Jahre alt, habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ich habe mal Business Administration studiert, habe aber bereits aus der Universität heraus mein erstes Unternehmen gegründet. Ist jetzt knapp 20 Jahre her. Die Firma Rebuy, ein Online-Versandhandel für gebrauchte Video-, Medien- und Elektronikprodukte. Habe das gemacht bis 2020 und bin heute der CEO und Co-Founder der Firma Nosch Bio. Ein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, der Nahrungsmittelindustrie dabei zu helfen, den CO2-Fußabdruck zu optimieren. Und wir tun das, indem wir Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie entwickeln und herstellen, die es tierfreien Produkten ermöglicht, in Bezug auf Qualität, also Geschmack und Konsistenz, aber eben auch in Bezug auf Nährwerte, Gesundheitsaspekte und am Ende vor allen Dingen aber auch in Bezug auf den Preis konkurrenzfähig zu tierbasierten Produkten zu werden.
Tim, ich erreiche dich gerade in San Francisco. Was genau machst du da?
Richtig, wir sind in San Francisco im Moment. Wir nehmen dort teil an der Future Food Tech Conference hier in San Francisco am Donnerstag und Freitag und präsentieren dort zum ersten Mal auch in den USA unser erstes Produkt.
Tim, ein Lebensmittelsystem zu kreieren, das weder dem Planeten, Tieren noch den Menschen schadet. Hierfür muss der CO2-Ausstoß der Lebensmittelindustrie kräftig runter. Darum stehen Fleischersatzprodukte ohne Zusatzstoffe bei euch auf dem Plan. Das sind Produkte, die gerade hoch im Kurs stehen. Was genau bekomme ich da bei euch?
Genau, also wir sind, muss man erstmal sagen, wir sind ein B2B-Unternehmen. Das heißt, unsere Kunden sind selbst eben auch Unternehmen. Das heißt, unsere Produkte kann man so nicht als Endverbraucher irgendwo erwerben. Aber das, was unsere Kunden von uns bekommen, ist eben eine Zutat, auf deren Basis sie verschiedenartige Produkte herstellen können, unter anderem auch Fleischersatzprodukte oder Fischersatzprodukte. Und die, ich sag mal, Magie unserer Zutat ist es eben, dass die Zutat an sich schon mit allen physischen Eigenschaften daherkommt, die man eben braucht, wenn man ein Fleisch- oder Fischersatzprodukt herstellen möchte. Das heißt, man braucht keine Zugabe von weiteren funktionellen Inhaltsstoffen, keine Chemikalien oder keine tierbasierten Zusatzstoffe. Alles das, was man von Fleisch oder Fisch kennt und haben möchte, diese muskelartige Struktur, diese Bissfestigkeit, alles das hat unser Ingredient und bringt es eben von vornherein mit. Und damit sind wir momentan das einzige Ingredient weltweit, das es eben wirklich möglich macht. Wir nennen das Single Ingredient, Fleischersatzprodukte herzustellen. Also wirklich ein Fleischersatzprodukt, das vergleichbar zu dem tierischen Produkt eben wirklich nur aus einer einzigen Zutat besteht. Aber eben nicht dem toten Tier, sondern einem sehr nahrhaften Pilzprotein.
Tim, wie funktioniert das? Die Konsistenz von weichen Strukturen wie Fisch oder Hühnchen, die können ja einfach kopiert werden. Aber genauso können die Strukturen, die fester sind, wie von Schwein und Rind, genauso einfach kopiert werden. Kannst du das mal kurz erklären? Wie funktioniert das?
Genau, das klingt, wenn man es das erste Mal hört, immer so ein bisschen skurril. Ist aber tatsächlich möglich. Das Material, was wir produzieren, muss man sich vorstellen, sieht von vornherein eigentlich ein bisschen aus wie eine Hühnchenbrust. Und diese Unterschiede in der Struktur von verschiedenen Fleisch- oder eben auch Fischsorten kann man darüber modulieren, dass man einfach den Flüssigkeitsgehalt des Materials verändert. Das heißt, je mehr Flüssigkeit das Material hat, desto weicher und softer wird das Material. Und dann kriegt es eben so eine Bissfestigkeit von Fisch. Wenn man aber den Flüssigkeitsgehalt in dem Material reduziert, dann kann es wirklich, ich weiß nicht, ob du dieses Beef Jerk kennst, dieses getrocknete Rindfleisch, bis in diese bis Festigkeit kann das Material gehen. Einfach nur darüber, dass man den Flüssigkeitsgehalt verändert.
Gibt es denn da schon Produkte von euch, die da am Markt platziert sind?
Nein, noch nicht. Da arbeiten wir momentan mit Hochdruck dran. Aber es ist so, dass wir in den nächsten 3 Monaten plus minus x mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die ersten Produkte in deutschen Supermärkten im Regal sehen werden.
Ich erreiche dich gerade in den USA. Wie wichtig sind denn die Märkte außerhalb Europas für euer Unternehmen?
Ja, dann würde ich gerne nochmal wieder den Gedanken zurückschlagen zu der initialen Idee, warum wir NOSH gegründet haben. Also natürlich habe ich Betriebswirtschaft studiert und ich weiß auch, dass es immer dazugehört, dass man auch Geld verdienen muss. Aber für uns ist tatsächlich das, was an oberster Stelle steht, dass wir einen Impact bringen wollen. Wir möchten einfach dafür sorgen, dass die Nahrungsmittelindustrie mit einem besseren CO2-Fußabdruck ausgestattet wird. Viele Menschen wissen nicht, aber die Lebensmittelindustrie verursacht über 30% aller globalen Treibhausgasemissionen, ist damit die mit Abstand dreckigste Industrie, will ich es mal nennen. 80% der globalen Regenwaldabholzung wird durch die Nahrungsmittelindustrie verursacht. Und genau da wollen wir ansetzen. Und wenn man da tatsächlich wirklich einen Impact haben möchte, dann selbstverständlich reicht es nicht, dass wir in Deutschland nachhaltige Produkte auf den Markt bringen. Deswegen ist für uns NOSH auf jeden Fall ein Unternehmen mit einem globalen Fußabdruck. Und deswegen drängen wir einfach auch darauf, unsere Lösung möglichst schnell wirklich auch überall auf der Welt verfügbar zu machen.
Fleischersatzprodukte, die sind wichtig, um die Ernährung der Zukunft zu steuern. Das wissen wir und wissen auch, was der weltweite Fleischkonsum mit dem Planeten macht. Aber Fleischersatzprodukte aus dem Labor, das hat ja so ein gewisses schwieriges Image. Alle möchten gern was von der grünen Wiese, vom Bauernhof und nichts aus dem Labor, was vielleicht auf irgendwelchen Nährstofflösungen groß geworden ist. Wie erkräftet ihr denn solche, naja, doch zumindest nachvollziehbaren Vorbehalte?
Ja, ich glaube, es liegt ja in der Natur des Menschen, dass wenn Dinge neu sind, dass glaube ich, viele Menschen sich erstmal ein bisschen schwer damit tun. Und ich glaube, das ist auch normal und auch in Ordnung. Für uns und das, was wir an Lebensmitteln herstellen, ist es aber, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht dieses klassische Laborfleischersatzprodukt ist. Man muss sich den Produktionsprozess eher so ein bisschen vorstellen wie das Bierbrauen. Also große Edelstahltanks, in den Edelstahltanks ist Wasser, es kommt eine Kohlenstoffquelle rein, dann wird der Pilz eingesetzt und der Pilz wird mit im Grunde der Raumluft versorgt. Also der braucht Sauerstoff zum Atmen und noch ein paar andere Gase. Und dann fängt der Pilz einfach an, diesen Kohlenstoff zu verstoffwechseln und wächst in diesem Tank. Und nach 72 Stunden, ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie groß der Tank ist, lassen wir das Wasser ab, filtern den Pilz raus. Und das, was wir dann haben, ist im Grunde das Material für die Fleischersatzprodukte. Also ich glaube, es ist deutlich näher dran an dem, was wir eigentlich in unserer Ernährung heute schon kennen. Gerade die Produktion von Bier oder auch von Käse, von Milch. Als das viele andere Fleischersatzprodukte sind. Und daher glaube ich, die Vorbehalte gegenüber unserem Material dürften nicht ganz so groß sein.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr viele Veganer und Vegetarier damit erreicht, aber eigentlich geht es ja darum, die Fleischesser mit eurer Idee zu erreichen. Wie kann denn das gelingen?
Ja, das ist eine gute Frage und natürlich auch hier wieder zurück zum Impact. Das ist genau die Aufgabe, die es zu lösen gilt. Also es reicht nicht, ein besseres Produkt für Veganer und Vegetarier herzustellen, sondern wir müssen dabei helfen, dass es den Menschen leichter fällt, den Fleischkonsum zu reduzieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem wir ein Fleischersatzprodukt auf dem Markt haben, das in Bezug auf Geschmack, in Bezug auf Konsistenz, in Bezug auf Nährwerte wirklich konkurrenzfähig ist zu tierbasierten Fleischprodukten und wir aber zusätzlich den Vorteil bieten können, dass unsere Produkte gesünder sind, weil sie beispielsweise kein Cholesterin beinhalten. Und sie, was den Preis angeht, im Idealfall vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger sind als tierbasierte Fleischprodukte, dass dann auch der Durchschnittshaushalt anfangen wird, diese Produkte zu probieren und zu testen. Und wie gesagt, wenn die Qualität stimmt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch möglich sein muss, die Fleischesser nachhaltig in ihrer Ernährung zu verändern.
Ein Nosch-Bio-Restaurant Berlin, ausschließlich mit Fleischersatzprodukten. Wie wär's denn damit?
Ja, auf jeden Fall toll. Ich glaube, alles, was auch dabei hilft, den Menschen diesen Zugang zu diesen alternativen Lebensmitteln zu erleichtern, ist gut. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, ist aber momentan noch nicht unser Hauptfokus.
Es gibt ja derzeit kein tierfreies Fleischersatzprodukt am Markt, das die Struktur von tierischem Fleisch so nachbilden kann, ohne eben verschiedene chemische Zusatzstoffe hinzuzufügen. Und laut euren Angaben ist das Produkt glutenfrei, protein- und ballaststoffreich und nachhaltig und kann zu konkurrenzfähigen Preisen hergestellt werden. Das klingt ja so, als müssten euch die Lebensmittelhersteller, die Lebensmittelketten geradezu die Bude einrennen.
Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen so. Also wir sind sicherlich in der sehr komfortablen Situation, dass die Mehrwerte, die unser Ingredient und unser Produkt eben bringen kann, die sind so offensichtlich, dass es tatsächlich sehr, sehr leicht ist für uns momentan, Sales zu betreiben und neue Kunden zu akquirieren. Wir waren Ende letzten Jahres zum ersten Mal mit einem eigenen Messestand auf der Anuga in Köln. Das ist eine der größten Lebensmittelmessen weltweit. Und ja, das war wirklich tatsächlich innerhalb von einer Stunde sind wir in dieser riesengroßen Halle, wo alle Fleischproduzenten ihre Produkte ausgestellt haben, durch und konnten innerhalb von einer Stunde 30, 40 Visitenkarten einsammeln. Also es ist tatsächlich wirklich sehr einfach. Und das, was auch schön ist, weil auch das ist ja wichtig, wenn wir wirklich einen Impact haben wollen, dass man eben auch wirklich die großen Unternehmen erreicht. Und es reicht nicht, mit ein paar innovativen Startups irgendwie an Lösungen zu arbeiten, sondern wir müssen wirklich ran an die Unternehmen, die die Lebensmittelindustrie prägen. Und genau das ist auch der Fall. Also wir sprechen mit den größten Lebensmittelherstellern weltweit, sind teilweise in wirklich engen Kooperationen. Und das ist ja sehr, sehr schön.
Zum Schluss, Tim, wie sieht denn da eure Vision aus? In 10 Jahren, wie soll denn so ein klassischer Supermarkt da aussehen? Die Verteilung von Fleisch und Fisch auf der einen Seite im Verhältnis zu den Fleischersatzprodukten. Wagst du da eine Prognose?
Ja, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir deutlich mehr Fleischersatzprodukte in den Regalen sehen. Ich muss aber dazu sagen, dass Es ja nicht nur, das macht es immer etwas einfacher, wenn man darüber spricht, aber es geht eben auch nicht nur um Fleisch oder Fisch, sondern wir haben ja eigentlich in allen Lebensmitteln auch tierbasierte Inhaltsstoffe drin, egal ob das in Süßigkeiten ist, in Backanwendungen, selbst in Getränken, in Convenience-Produkten wie Soßen, überall ist tierisches Material verarbeitet. Da würde ich meine Vision sogar noch ein bisschen größer ziehen und sagen, ich würde mir wünschen, dass wir die Abhängigkeit von tierischen Proteinen oder tierischen Inhaltsstoffen grundsätzlich in der Lebensmittelindustrie deutlich reduzieren und es eben deutlich mehr vegane Produkte in den Regalen gibt. Ich glaube, es wäre utopisch zu denken, dass man es wirklich komplett eliminieren kann, dass Menschen aufhören, Fleisch zu essen oder eben auch tierbasierte Produkte zu essen. Daran glaube ich nicht. Aber wir müssen einfach versuchen, die Menge, die von diesem Material konsumiert wird, eben wieder auf ein Maß zu reduzieren, dass es dann eben auch erlaubt, das Fleisch so herzustellen, wie es eigentlich ökologisch und auch im Sinne des Tierwohls dann eben richtig wäre.
Tim Fronzek war das Co-Founder und CEO der Firma Nosch Bio GmbH. Zu guter Letzt noch ein Veranstaltungshinweis, den wir unbedingt loswerden wollen. Am 25. April ist in Adlershof großer Girls' Day. Und auch wenn es euch nicht direkt betrifft, sagt es allen euren Schwestern, Freundinnen und Bekannten in den 5. bis zur 10. Klasse, Kristallzüchtung, Unterwasserkommunikation mit Tauchrobotern und die Entwicklung von neuen Batterien. Das und noch vieles mehr von echten Wissenschaftlerinnen vorgestellt. Alle Infos dazu unter adlershof.de, Stichwort Girls Day, am 25. April in Adlershof. Weiß der Adler ist zurück im Mai. Bis dahin eine gute Zeit, wünscht Danilo Höpfner.
Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.